Vielen Dank. Ich wollte mit Maske predigen heute. Das ist cooler Quatsch. Schön, dass ihr da seid. Voll ungewohnt von hier oben runterpredigen zu müssen. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich mag das eigentlich gar nicht, auf Bühnen zu stehen. Ich versuche immer, wo es geht, runterzukommen. Aber leider, wir dürfen Gottesdienste machen mit der Bedingung, dass der Sprecher 4 Meter weit weg ist. Also ich glaube, ich wurde gebeten, das noch ein bisschen nach rechts zu ziehen. Ah. Puria nickt. Ja, genau. Also, dafür, dass wir Gottesdienste machen dürfen, müssen wir hier oben stehen. Ich hoffe, dass es in Ordnung ist. Vielen Dank. Vielleicht geben wir der Hilde mal einen dicken Applaus noch. Auf Hilde. Ich saß so gerade im Lobpreis und dachte mir so, wir haben lange kein Abendmahl gefeiert. Ich weiß gar nicht, ob wir das dürfen. Vielleicht feiern wir ein imaginäres Abendmahl, habe ich mir gedacht. So, ja, mit meinem Wasser, ja. Vielleicht, okay, ich weiß, ein bisschen challenging für alle, aber vielleicht machen wir das einfach, ja. Du musst nichts zu essen, zu trinken dabei haben, aber mach dir einfach mal dieses Werk von Jesus bewusst, was er am Kreuz für dich getan hat. Vielleicht tauchst du einfach mal kurz rein in diese Realität, dass du versöhnt worden bist mit dem Vater. Ich meine, das Abendmahl ist ja eigentlich nur ein Symbolik, genau an diese Offenbarung. Wir sind eins gemacht mit dem Papa, wir sind versöhnt mit Jesus, wir sind angenommen, unsere Sünden sind uns vergeben. Es gibt keine Trennung mehr, wir sind in ihm, er ist in uns, wir sind verschmolzen mit seiner Liebe, es gibt keine Trennung mehr, nichts, was uns von ihm fernhält, nichts, was uns hindert, dahin zu kommen. Jesus, wir danken dir für dieses Werk vom Kreuz, Jesus, wir danken dir, dass du Ja zu uns gesagt hast an diesem Kreuz und dass wir genau da reintauchen dürfen und daran gedenken wir heute Morgen in Jesu Namen, Amen. Das war tolles, das war ein Corona-Abendmahl, ja. Danke, Jesus, vielleicht geben wir Jesus nochmal einen dicken Applaus. Aus, bevor wir hier einsteigen. Ich bin so begeistert von Jesus. Weißt du, was ich an Jesus so liebe? Weißt du, das ist wirklich, jedes Mal, wenn ich daran denke, schießen mir so die Tränen in die Augen. Jesus kann mein Herz berühren, wie es sonst kein anderer tun kann. Und ich finde, das ist so der Hammer. Jesus kann dein Herz berühren auf eine Art und Weise, wie niemals jemand an dein Herz rankommen könnte. Und ich finde das so gewaltig, wie gut er ist. Amen. Ich bin so begeistert von diesem Jesus. Und wir dürfen alle zunehmen in unserer Begeisterung für Jesus. Davon bin ich überzeugt. Ich drücke mal das Ding hier weg. Ich brauche Platz. Also wer die letzten Wochen dabei ist, wir bewegen uns. Wir befinden uns ja gerade in so einer Serie. Ne? Konrad hatte vor 2 Wochen über Risiko gesprochen. Ich hatte da letzte Woche angeschlossen. Ich weiß nicht, wer sich den Livestream letzte Woche angeschaut hat. Ich frage jetzt besser nicht, sonst bin ich entmutigt. Nein, Quatsch. Ich weiß, dass ein paar Leute dabei waren. Und wir sind ja in dieser Reihe Risiko. Richtig, wir wollen ja in unserer Risikobereitschaft wachsen. Ich habe letztens 3 Punkte mitgegeben. Ne? Ihr erinnert euch, wer zugeguckt hat, was so unsere Risikobereitschaft fördert. Das ist einmal ein neues Denken, richtig? Wenn unser Denken transformiert wird, dann gehen wir anders in Situationen hinein. Dann ist es einmal auch gehorsam, richtig? Ne? Wenn wir gehorsam sind, dann führt das in Risiken hinein, weil der Vater will Menschen berühren und sowas. Und das letzte war Identität. Wenn wir wissen, wer wir sind, wer für uns sind, dann fürchten wir uns vor nichts. Genau. Und wenn diese 3 Dinge zusammenspielen, dann wächst unsere Risikobereitschaft. Amen. Und ich will so ein bisschen weiter darüber sprechen und so nochmal von einer anderen Seite so über ein Thema sprechen, wo ich eigentlich sehr, sehr gerne drüber spreche, ganz ehrlich. Da kommen wir gleich rein. Ich wollte aber gerne nochmal ein paar Fundamente legen. Weißt du, ich liebe es, Fundamente zu legen. Weißt du, wir sind als Gemeinde, wir stehen für etwas, richtig? Wir sind ja nicht einfach so eine Gemeinde ohne Fundamente, ohne Werte, ohne Ideale, ohne Glaubensüberzeugung, richtig? Wir haben einzigartige Überzeugungen, falls du das nicht wusstest, ja. Wir haben Überzeugungen, wir haben eine Kultur, wir haben eine DNA, wir haben Glaubensüberzeugungen, die keine andere Gemeinde hat, falls du das nicht wusstest. Weil jede Gemeinde tickt ein bisschen anders, richtig? Das heißt, jede Gemeinde ist auf eine besondere Art und Weise besonders, weil jede Gemeinde sich in ihren Werten, in ihren Glaubensüberzeugungen, in ihren Idealen voneinander unterscheidet. Und deswegen sind wir auch besonders, aber auch andere Gemeinden sind besonders. Ja, nur weil wir sagen, wir sind besonders, heißt es nicht, dass die anderen weniger besonders sind, weniger wertvoll sind. Aber wir haben hier ein paar coole Glaubensgrundsätze, die ich einfach mal kurz hier reinballern wollte. Ja, wir als Gemeinde glauben, dass Gott alle Menschen lieb hat. Amen. Das glauben auch andere Gemeinden. Aber wir glauben gleichzeitig damit auch, dass Gott für jeden Menschen das Beste will. Amen. Also ich glaube, dass wenn ich durch den Alltag laufe, bin ich davon überzeugt, dass Jesus jedem Menschen etwas Gutes tun will. Ja, ich glaube, dass er ein atemberaubender, guter Vater ist. Er ist der beste Papa, den es gibt, der seine Kinder liebt. Weißt du, der die gesamte Welt in seinem Kreuzestod erlöst hat. Weißt du, das ist eine Glaubensüberzeugung, die wir in diesem Haus haben. Gott ist versöhnt mit der Erde, richtig? Gott hat sich versöhnt mit dem Planeten Erde. Es ist eine Bibelstelle aus 2. Korinther 5, 19, 20. Ja? Gott hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Weißt du, Gott ist nicht sauer auf die Menschheit. Gott ist nicht frustriert über uns Menschen. Gott will uns nicht in den Hintern treten, sondern am Kreuz hat er all das beseitigt, was eine Feindschaft zwischen uns und dem Vater. Er hat alles weggenommen. Es gibt nichts, wo er Groll in seinem Herzen hat, weil er in seinem Kreuzwerk diesen Groll beseitigt hat. Ja, Gott will, dass alle Menschen gesund sind. Amen. Glaubst du das? Glaubt das heute Morgen einer? Gott will, dass alle Menschen befreit werden, dass jede Person zur Erkenntnis des Heils kommt. Ja, das ist, wir glauben in dieser Sache, sind wir Allversöhner in Anführungsstrichen. Ja, wir glauben nicht, dass alle Menschen in den Himmel kommen, das glauben wir nicht unbedingt, ja. Aber wir glauben, dass Gott alle Menschen gesund machen will. Wir sind Allversöhner in diesem Aspekt. Wir glauben, dass Gott alle Menschen frei machen will. Wir glauben, dass Gott alle Menschen gesund machen will, dass er jedes Herz gesund lieben möchte. Das ist das, was wir glauben. Amen. Wir glauben nicht, dass Gott Gericht bringt. Ja, wir glauben nicht als Gemeinde, dass Corona ein Werk unseres Papas ist. Amen. Kann ich mal ein Amen hören? Corona ist ein Werk des Feindes und dieses Biest wird unter die Füße der Herrschaft von Jesus kommen. Amen. Es ist nicht ein Werk von unserem Papa im Himmel, sondern unser Papa ist gut und er tut Gutes. Psalm 119, 68. Jesus ging umher. Apostelgeschichte 10, 38. Und was tat er? Er tat Gutes. Er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Jesus hat nie einen Sturm geschickt, sondern er hat die Stürme gestillt. Jesus hat nie Menschen krank gemacht. Er hat die Menschen gesund gemacht. Das sind unsere Glaubensüberzeugung. Amen. Das sind unsere Teil unserer Grundsätze. Wir glauben an einen guten Gott, der gleichzeitig ein perfekter Vater ist. Amen. Er ist der allerbeste Papa, den du dir jemals vorstellen könntest. Er toppt jedes menschlich-irdische Bild eines guten Vaters. Er ist weit besser und er weiß, was wir brauchen und er möchte uns diese Dinge geben. Ja, das ist so einfach nur ein Fundament, ja. Und das ist eine Sache, diese theologischen Überzeugungen zu haben, aber es ist eine andere Sache, in diese theologischen Überzeugungen hineinzutappen. Und da kommen wir wieder zum Thema Risikobereitschaft. Ja, wenn ich davon überzeugt bin, von diesen Dingen, die ich gerade gesagt habe, dass Gott jede Person gesund machen möchte, dass Gott jede Person heilen möchte, dass er jede Person frei machen möchte, dann will ich das ja nicht nur theologisch glauben, ich will ja nicht nur ein theologisches Konzept haben, ich will das ja nicht nur hier in meinem Kopf wissen und ja und Amen sagen, sondern ich will in diese Realität hineintappen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich so lese, dass Jesus die Toten auferweckt hat, dass Jesus Krebskranke gesund gemacht hat, oder davon lesen wir ja nichts in der Bibel, aber Gehörlose, taubstumme, Dämonenbesessene, wenn ich das sehe in der Schrift, dann lässt mich das nicht kalt, sondern ich sehe diese Realität in diesem Wort und ich bin nicht ein vergesslicher Hörer, richtig, wovon Jakobus spricht, sondern ich sehe das, was in der Schrift ist und ich will da reintappen, ich will in diese Realität hineinkommen, ich will das erleben, wovon die Schrift berichtet. Weißt du, ich bin nicht zufrieden mit theologischen Glaubensüberzeugungen. Das ist gut und das ist der Hammer. Ich bin Freund von Theologie, aber ich gebe mich nicht allein mit Theologie zufrieden, sondern ich will genau diese Dinge erleben. Und das ist etwas, was wir als Gemeinde wollen. Ja, wenn du Teil von Face to Face bist, wir wollen nicht nur reden. Ja, Paulus sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Reden, nicht nur Essen und Trinken, sondern Friede, Freude, Gerechtigkeit. Das Reich Gottes ist nicht nur Gelabere, sondern es ist Kraft, Erweisung des Geistes und der Kraft. Das heißt, wir wollen diese Dinge als Gemeinde tatsächlich erleben. Unser Ziel ist es, dass wir als Gemeinde mehr in diese Erfahrung hineinkommen. Deswegen Risikobereitschaft. Ja, wenn du das erlebst, leben möchtest, dann musst du früher oder später irgendwann mal ein Risiko eingehen. Wenn du an Heilung glaubst, ja, nehmen wir mal das Beispiel Heilung, weil es sehr, sehr simples Beispiel ist. Wenn du an Heilung glaubst und das erleben willst, dann musst du irgendwann diesen Schritt wagen, irgendwann dieses Risiko eingehen, für eine kranke Person zu beten, ja. Wenn du dieses Risiko nicht eingehst, dann wage ich, deinen Glauben in Frage zu stellen, ja. Ganz, ganz ehrlich, wenn du glaubst und zujubelst, Gott heilt die Kranken, Gott macht die Gefangenen frei und nie für jemanden Kranken betest, nie für jemanden betest, der gefangen ist, nie für jemanden betest, der emotionale Probleme hat, Schmerzen hat und du dann nicht da reintrittst, dann wage ich ganz ehrlich, deinen Glauben in Frage zu stellen, weil Glaube hat immer eine Wirkung, richtig? Der Glaube tritt ja immer in das hinein, was er glaubt. Richtig, Glaube ohne Werke, was sagt Jakobus, ist tot. Ja, das heißt, wenn du diese Dinge nicht wagst auszuprobieren, von denen du glaubst, dann wage ich deinen Glauben bei aller Liebe und ohne Verdammnis heute Morgen einfach mal liebevoll auf die hutanische Art und Weise in Frage zu stellen, ohne dich zu verdammen. Ja, das ist keine Verdammnis, ne, das ist eine Grundbotschaft. Ja, du musst nicht hier jetzt Stress haben und der Hutan ist heute böse zu mir. Alles gut, ja, ich bin total easy, ich bin total relaxed, ja, ich bin echt gemütlich heute Morgen. Ja, ich bin gut aufgestanden, hatte einen Kaffee, hatte wenig Stress, Gemeinde hat gut funktioniert, Technik und so. Alles easy, okay? Ja, ich bin nicht böse, ja? Aber wenn du diese Dinge glaubst, dann musst du irgendwann, früher oder später, musst du aus dem Boot deiner Komfortzone aussteigen, um herauszufinden, ob das Wasser dich trägt, ja, um herauszufinden, ob das Wasser dich trägt. Und lass mich heute Morgen mal etwas ernüchternd sein, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so mein persönliches Leben reflektiere, wenn ich gucke, was passiert durch mein Leben und was nicht alles passiert, dann komme ich irgendwie zu dem Entschluss, dass nicht immer alles funktioniert, was ich glaube. Kennt das einer, ja? Das Wasser trägt mich nicht unbedingt immer, ja? Ich glaube Dinge, ich mache Dinge, ich bete für Dinge, wo ich glaube, dass Gott das heilen möchte. Und irgendwie passiert das nicht. Kennt das einer, ja? Soll keine prophetische Deklaration sein. Ich sage jetzt nicht, dass das so sein wird, dass das so sein muss. Aber das ist so ein Stück weit meine Erfahrung, ja? Dass ich nicht zu jedem Zeitpunkt erlebe, dass jeder gesund wird. Ja, wenn du das erlebst, ja, wenn du zu jedem Zeitpunkt erlebst, dass jeder gesund wird, für den du betest, dann darfst du deine Hand jetzt heben und für mich beten. Ja, so sind gerade alle Hände unten geblieben. Ja, okay, eine Ernüchternheit kam in den Raum rein. Ja, also ich erlebe das nicht, dass jeder psychisch Kranke, für den ich bete, dass er gesund wird. Ich erlebe nicht, dass mein Schatten auf Menschen fällt und Menschen gesund werden. Ich erlebe nicht, dass meine Frau gesund wird, wenn sie meine Klamotten wäscht, wenn sie gerade eine Erkältung hat. Ja, ich erlebe das nicht, aber es ist in der Bibel, oder? Hast du schon mal gelesen, so wenn ich meine Maske Leuten gebe, ja, ich meine, Maske ist ja, Jesus wäre wahrscheinlich ein Fan von den Masken gewesen, ja, weißt du, atmet einmal rein, schickt die per Post raus, Leute werden gesund, ja, und wir sind die ganze Zeit am diskutieren, Maskenpflicht, ja, nein, weißt du, so, wenn du auch deine Maske rein, gibst sie dem Nächsten und dann bekommt er den Covid-20-Impfstoff, ja, der göttliche, der Heilungsimpfstoff des Vaters. Ja, Jesus hätte kein Problem gehabt mit den Masken. Seine Masken wären in die Geschichtsbücher eingegangen, ja, und unsere fallen nur in die Mülltonnen rein und wir diskutieren drüber. Aber anderes Thema, ja. Also ich erlebe das nicht, dass jeder gesund wird, dass jeder frei wird, ja. Und da denke ich, gibt's eine wichtige Tugend zu erlernen, wenn das bei dir auch der Fall ist. Also ich glaube, dass es so ein paar Sachen gibt, die wir einfach erlernen dürfen, die uns nicht daran hindern, nicht sowas zu erleben. Weißt du, ich glaube, oder wir als Gemeinde, wir sagen ja, der gute Kampf des Glaubens ist nicht irgendwelche Festungen einreißen. Ja, ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, wo so ein paar geistliche, neuprophetische Fürbitter auf so eine versunkene Stadt gefahren sind, so mit ihren Sauerstoffmasken und so gebetet haben, Kampfführung. Können sie machen, ist nicht so mein Stil, kann ich nicht so in der Schrift sehen, ja, dass das unser guter Kampf des Glaubens ist, sondern der gute Kampf des Glaubens ist, was glaubst du, ja? Und eigentlich kämpfen Gott und der Teufel Teufel um dieselbe Sache. Was glaubst du? Glaubst du dem Teufel? Wenn ja, dann befähigst du ein Stück weit über dein Leben. Oder glaubst du Wahrheit? Glaubst du dem Vater? Und du begibst dich unter die Herrschaft des Vaters dadurch und seine Realität wird zu deiner Realität. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Und es ist so wichtig, dass wir in dieser Herrschaft des Vaters bleiben, dass wir unter den Glaubensgrundsätzen des Vaters bleiben. Und da gibt es zwei Tugenden, die ich heute Morgen einfach mal ansprechen möchte, was wir erlernen müssen. Ja, ich mach's mal wirklich mit einem Müssen, wenn wir in Zukunft Heilung, Zeichen, Wunder, Befreiung erleben möchten. Ja, weil es gibt ja diese Situation, in denen wir das nicht erlernen. Und da will ich dir eine Frage stellen heute Morgen. Was machst du, wenn du das nicht erlebst? Baust du dein Glauben um deine Erfahrung herum? Okay, ich habe jetzt für den Kranken gebetet, der Kranke ist nicht gesund geworden. Was machst du jetzt? Baust du dein Glauben um diese Erfahrung herum? Ja, da kommen wir dann in einen trockenen christlichen Stream rein. Gott tut keine Wunder mehr. Gott wirkt heute nicht mehr. Die Kraft Gottes ist mit den Aposteln ausgestorben. Und all diese theologischen Aussagen, die es gibt, die Anti-Bibel eigentlich sind, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, weil die Kraft Gottes ist nicht gekoppelt an irgendwelche Apostel, sondern an die Person von Jesus Christus und Jesus ist unvergänglich, ist nicht gestorben, richtig, ist heute noch lebendig, ja? Oder baust du deinen Glauben, wie ich gerade gesagt habe, auf Wahrheit, ja? Wenn du Erfahrungen machst, die nicht deinem Glauben entsprechen, was machst du mit diesen Erfahrungen? Läufst du herum und denkst dir so, okay, anscheinend will Gott heute nicht mehr, anscheinend hatte Gott einen schlechten Tag oder ne, da kommen wir bei diesen charismatischen Ausreden an, ja, die Person hatte zu wenig Glauben, ja, ist ja auch so ein Lügensding, was eigentlich nicht in der Schrift ist. Ja, Gegenüber braucht keinen Glauben, um gesund zu werden. Soll ich dir sagen, warum? Weil sonst wären Totenauferweckung nicht möglich. Weil ein Toter hat null Glauben. Ja, wenn der Tote Glaube bräuchte, um lebendig werden zu können, dann, ja, versteht ihr, was ich sage? Ja, dein Gegenüber braucht keinen Glauben, um gesund zu werden. Ja, das sind so theologische Dinger, die wir uns ausdenken, um unsere Erfahrung, weißt du, um unsere Erfahrung zu erklären. Oder, ne, das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Bleiben wir, wenn wir eine negative Erfahrung machen, bauen wir unseren Glauben jetzt um die Erfahrung auf oder bauen wir unseren Glauben um die Person von Jesus Christus auf? Und da ist eine Frage, das ist eine Frage für dich heute Morgen, die du ganz persönlich für dich beantworten musst, was du machst, wenn du Misserfolge erlebst, was du machst, wenn du einen Glaubensschritt wagst und das Wasser dich nicht trägt, was du machst, wenn du nicht unbedingt das erlebst, wovon du überzeugt bist. Weißt du, wen nehmen wir als unseren Standard? Unsere Erfahrung? Das Werk unserer Erfahrung oder die Wunderwerke von Jesus? Nehmen wir unsere negative Erfahrung als unseren Standard oder das vollbrachte Werk vom Kreuz, wovon Sascha gerade ein Stück weit gesprochen hat? Und das ist eine Frage, die ich nicht für dich beantworten kann. Die musst du persönlich mit deinem Herzen klären. Wo baust du deinen Standard drauf? Wo baust du deinen Glauben drauf? Auf deine negativen Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast? Oder auf dem Wort Gottes, ja, das ist die eine Frage, die du für dich klären musst. Und die nächste Frage, die es zu beantworten gilt, ist, ob du dich beim nächsten Mal wagst, wieder aus dem Boot zu steigen, ja. Wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal Gehörlosen, ja. Angenommen, ich bete für einen Gehörlosen, es passiert nichts, dann ist die Frage, die ich mir stellen muss, bin ich bereit, das Risiko, das nächste Mal erneut einzugehen, um für einen Gehörlosen zu beten, ja. Ne, das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Wenn du für etwas gebetet hast, wenn du für etwas geglaubt hast und das ist nicht passiert, ja, traust du dich, dieses Risiko wieder einzugehen? Und mein Wunsch ist, dass wir heute hier rausgehen und ja zu dieser Frage sagen können. Weißt du, viele von euch kennen diese Story, ich habe sie schon zigtausend Mal erzählt, ich kann sie selbst fast nicht mehr hören, ja. Aber das ist das Leben eines Predigers, ja. Man predigt sich selbst teilweise langweilig mit seinen eigenen Stories, aber man kann auch fasziniert bleiben, ja. Dieselben Witze, Leute lachen, ich denke mir so, den habe ich schon 100 Mal gebracht, ja. Aber ich habe ja ein Jahr lang an der Gehörlosenschule gearbeitet, das kennen ja die meisten. Ja. Und ich bin jeden Tag da reingegangen, ein gesamtes Jahr lang und habe mein Schabadabadubi gemacht, den Kindern die Hände aufgelegt. Ist nie etwas passiert, richtig? Habe ich, glaube ich, letzte Woche Sonntag auch drüber gesprochen, ich weiß es nicht. Ja. Und ich musste mir jeden Tag diese Frage stellen, gehe ich dieses Risiko wieder ein? Packe ich meine Hände auf die Ohren drauf? Bete ich für die Leute oder tue ich es nicht? Und ich habe für mich vor Jahren diese Entscheidung getroffen, negative Erfahrungen bestimmen nicht die Art und Weise, wie ich lebe. Untergegangen zu sein im Wasser bestimmt nicht das Risiko, dass ich das nächste Mal eingehe. Und ich habe ein Jahr lang gebetet für gehörlose Kinder. Es ist ein Jahr lang nichts passiert. Ich meine, krass, ne? Und irgendwann war ich dann in der Schweiz, ne, hab's glaube ich tatsächlich letzte Woche erzählt. Das kommt mir bekannt vor, ja? Und da habe ich dieses Wort der Erkenntnis gehabt, taube Frau, und die kommen nach vorne, Kamera auf mich gerichtet, 10.000 Leute gucken über den Livestream zu, ich total verschwitzt mit Krawatte, Anzug, ja, ich habe mich schicker angezogen und diese Frau betet und ich habe gesagt, komm Gemeinde, streckt mal eure Hand aus, ja? Hilft mir. Und haben gebetet, das taube Ohr ist aufgegangen, ja, und das war das erste taube Ohr. Kurze Zeit später sind in einem Gottesdienst 7 taube Ohren aufgegangen. Als wir im Oktober in Rumänien waren, war ich so in der Anbetung vorher und Gott hat mir eine ältere Dame auf der linken Seite gezeigt, die taube Ohren hat und die, wo Gott das heilen möchte. Ich habe mir das aufgeschrieben, habe einfach reingerufen, ist hier eine Person mit taube Ohren und dann steht links von der Bühne eine ältere Frau auf und ich zeige meinem Übersetzer die Nachricht und er liest das vor. Der war total überwältigt über diesen prophetischen Eindruck, die alte Dame wird gesund. Ja, ich will dich ermutigen, wenn du negative Erfahrungen machst, wenn dein Glaube nicht funktioniert, bleib weiter dran, zieh deinen Glauben nicht zurück. Sei hartnäckig. Ich meine mal ganz, ganz ehrlich, angenommen, du würdest bei deinem Arbeitgeber arbeiten und er würde dir deinen Lohn nicht auszahlen, dann bist du spätestens nach 2 Tagen bei dem, klopfst an die Tür und wenn er sagt, ja, morgen ist da und morgen ist immer noch nicht da, dann rastest du aus, oder? Dann überlegst du schon, deinen Anwalt einzuschalten und guckst, was du machen kannst, googelst, was du für Möglichkeiten hast, was dir alles zusteht. Lass mich dir eins sagen, Zeichen, Heilung und Wunder, das Leben von Jesus Christus, wovon wir lesen, es ist unser Erbe. Dieses Leben, was wir in der Schrift lesen, es ist unser Erbe, es ist dein persönliches Erbe. Dieser Jesus, von dem wir in der Schrift lesen, er ist in dir eingezogen. Du darfst eine gewisse Hartnäckigkeit entwickeln in deinem Leben, an Sachen dran zu bleiben. Ja, ich meine, das Gebet des Glaubens, wovon Jakobus spricht in Jakobus 5, ne? Ich meine, wir feiern alle das Gebet des Glaubens von wie hieß der Typ, von Elia. Und wenn du dir das ganz ehrlich anschaust, ja, wenn du rüber switcht in erster König oder zweiter König oder wo es ist, was ist das Gebet des Glaubens? Das Gebet des Glaubens ist nicht einmal so, ich befehle und jetzt funktioniert's. Das Gebet des Glaubens von Elia war, der hat 7 Mal ist er für eine Sache eingestanden, ja, es hat 2,5, 3 Jahre nicht geregnet und er hat 7 Mal auf seinen Knien gebetet, hat seinen Diener rausgeschickt und jedes Mal guckt er, keine Wolke ist zurückgekommen zu Elia. Elia, keine Wolke! Und jetzt hatte Elia, die musste sich eine Frage stellen, was mache ich jetzt? Baue ich irgendwelche Ausreden, warum Gott diesen Regen nicht bringen will oder wage ich es nochmal? Und was macht Elia? Er geht wieder auf seine Knie, 2. Mal, betet, schickt seinen Diener raus. Der Diener guckt, nix, kommt wieder und dann passiert das Ganze 6, 7 Mal, richtig? Das ist das Gebet des Glaubens, es ist diese Hartnäckigkeit, ich bleibe an etwas dran. Ich bleibe an diesen Dingen dran, von denen ich überzeugt bin. Ich sehe hier etwas in der Schrift, ich sehe eine Realität in der Person von Jesus Christus. Ich sehe eine Wahrheit und ich weiche nicht davon ab, egal wie meine Umstände aussehen, egal wie meine Erfahrung aussieht. Ich sehe eine Wahrheit und ich bleibe fest und ich bleibe standhaft. Und dann beim 7. Mal kommt der Diener wieder und rastet aus. Wow, ich sehe eine Wolke am Ende des Horizonts in der Größe der Faust eines Mannes. Und Elia, lass uns zum König gehen oder wie geht's weiter? Ich habe die Story lange nicht gelesen. Es wird gleich Regen und dann bricht der Regen ein. Und ich will dich heute Morgen ermutigen, du hast vielleicht für Dinge geglaubt, du hast Dinge ausprobiert, du hast diese Dinge nicht erlebt in deinem Leben, bleib weiter dran. Zieh deinen Glauben nicht zurück. Hör auf, theologische Glaubensgrundsätze aufzubauen, warum Gott sowas heute nicht mehr macht. Das sind Tugenden, die wir persönlich entwickeln dürfen, ja? Hör auf, dir die Frage zu stellen, was, wenn es wieder nicht klappt? Was, wenn die kranke Person wieder nicht gesund wird? Was, wenn der Krebskranke doch nicht gesund wird? Wie wär's mit, was wäre, wenn doch? Ja, das hatte Konrad vor Jahren mal gepredigt. Das hat bei mir reingeballert. Was, wenn doch? Was, wenn der Kranke doch gesund wird? Was, wenn der Rollstuhlfahrer doch aufsteht und läuft? Was, wenn der Tote doch auferweckt wird? Ja, ich nutze jede Möglichkeit, Tote aufzuwecken, falls du das nicht wusstest, ja? Wenn ich einen toten Vogel auf der Straße sehe, ist kein Scherz, ja, ist keine metaphorische Übertreibung, ja, ist keine Übertreibung. Ich knie mich nieder und ich bete für das Vieh. Ja, es ist zwar tot geblieben, die Vögel, für die ich bisher gebetet habe, aber ich wage, diese Risiken einzugehen, weil ich sehe eine Realität in der Schrift und ich sehe die Möglichkeit, da hineinzugehen. Und da will ich dich ermutigen, was, wenn doch, weißt du, ich will dich heute Morgen ermutigen, bete für Menschen, sei für Menschen da, glaube für Dinge. Wenn du das nicht erlebst, was du glaubst, ändere deinen Glauben nicht. Sag mal nicht. Ändere dein Glauben nicht. Glaube weiter und steige weiter aus deinem Boot raus. Mit der Frage, was, wenn das Wasser dich doch trägt? Was, wenn dein Glaube doch funktioniert? Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht. Kannst du gerne mit aufschlagen, musst du nicht. Ich lese es vor, für die, die ein bisschen gemütlicher unter uns unterwegs sind. Es ist Lukas 9, 37, glaube ich. Ja. Ich lese das mal vor, einen längeren Bibelabschnitt. Ja, machen wir eigentlich nicht so oft, aber es ist eine coole Story. Ich mag das. Das ist, da kommt Jesus gerade vom Berg der Verklärung, also absolut verklärt, absolut wacked in Gott, ja, absolut nicht mehr von dieser Welt und kommt wieder und dann wird er auf einmal nüchtern, okay, ich lese euch das mal vor. Es geschah aber am folgenden Tag, als sie von dem Berg herabgestiegen waren, da kam eine große Volksmenge entgegen und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief laut: Lehrer, ich bitte dich, blicke auf meinen Sohn, denn er ist mein einziger, und siehe, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er und er zerrt ihn unter Schäumen und kaum einmal lässt er von ihm ab, er reibt ihn auf. Und ich bat deine Jünger, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Jesus aber antwortete und sprach: Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Aber noch während er herbeikam, warf ihn der Dämon nieder und zerrt. Ey, ich lese gerade die falsche Bibelstelle, ich wollte die aus Markus vorlesen. Ich dachte mir schon. Ich dachte mir so, die ist anders, als ich sie gestern gelesen habe. Hey, sorry Leute, ja. Prediger-Fail. Das ist Markus 9, glaube ich, ja. Ich dachte mir schon, die hört sich anders an als gestern. So, jetzt sind wir nochmal, ja. Da haben so ein paar Sachen gefehlt, auf die ich aus wollte. Und ich dachte mir so die ganze Zeit, wo sind die? Okay, ich lese nicht die ganze Story. Ich lese einfach mal hier nochmal den ersten Vers. Ja, Markus 9, 14. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Ja, das hat gefehlt gerade. Und dann geht's weiter. Sie brachten den Jungen, den die Jünger nicht heilen konnten. Dann geht's weiter. Wo haben wir gerade aufgehört? Ich mach's mal hier. Dann sagt er zu Jesus: Bitte heile ihn. Und er fragte seinen Vater: Wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte: Von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer und bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte: Ich glaube, hilf meinem Ungehorsam. Als Jesus aber sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde so wie tot, so dass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus nahm ihn aber bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in sein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein: Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen: Diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Ja, jetzt haben wir zwei verschiedene Stories in eine gepackt. Ich fasse es nochmal zusammen. Ja. Also, was sehen wir hier? Wir sehen hier die Jünger, die an etwas glaubten, richtig? Wir sehen hier die Jünger so in etwa wie wir, die an übernatürliches Wirken Gottes glaubten, die an Heilung glaubten, an Befreiung, an Wunderwerke. Ja, sie sahen mit ihren persönlichen Augen, sahen sie selbst, was Jesus getan hat. Sie sahen all die crazy Dinge, die Jesus getan hatte, ja, die hatten den besten Mentor, ja, sie hatten den allerbesten Mentor, Jesus selbst als Mentor, der ihnen alles beibrachte, was er hatte, was er wusste, was er konnte. Also in anderen Worten, die 12 Jünger waren die gesalbtesten Menschen der damaligen Zeit, ja, das waren die krassesten Christen, charismatischen Christen, die es gab. Und zu ihnen wird dieser Junge gebracht und sie beten und es passiert nichts, ja. Und die hatten ja so wahrscheinlich so ein paar Tools von Jesus beigebracht bekommen, ja. Jesus hatte wahrscheinlich mit denen über Ölsalbung gesprochen, über Handauflegung, ja. Das heißt, sie beten und befehlen, passiert nichts. Und dann so, okay, Aktivismus jetzt, ja, Aktionismus, was machen wir jetzt? Hol mir Öl. Und die salben den Jungen mit Öl, passiert nichts. Okay, was können wir als nächstes tun? Überlegen so, was hat Jesus uns beigebracht? Ah, ich weiß was. Wir legen ein Klamottenstück Stück auf ihn drauf, weil bei Jesus hat das geklappt, ja, und dann legen sie Klamotten auf den Jungen drauf und passiert schon wieder nicht, ja, und dann überlegen die sich so, okay, Notfallzungen können wir noch nicht, aber wir probieren trotzdem schon mal prophetisch Notfallzungen, ja, dann fangen die schon mal an, ihr Schabbat-Arbeit zu machen und die packen ihr gesamtes Jesus-ähnliches Repertoire aus und es passiert nichts, ja, ziemlich ernüchternd. Und ich glaube, dass wir da etwas lernen dürfen für uns, weil die stecken ja in derselben Situation drin wie wir. Es passiert nicht das, wovon sie überzeugt waren. Die Frage ist, wollte Gott? Ja, Gott wollte, weil er hat den Jungen ja anschließend gesund gemacht. Ja, das heißt, Gott will immer heilen. Gott will Menschen immer gesund machen, egal ob wir diese Realität erleben persönlich oder nicht. Gott will immer. Das ist etwas, was tief in unsere Herzen rein muss. Gott will immer. Gott will immer. Weißt du, die Jünger erlebten nicht das, was sie glaubten und in Jesus sahen und erlebt hatten. Ich kenne das persönlich, ja. Ich frage besser nicht, wer noch, ja. Und was passiert als nächstes? Und da passiert jetzt etwas, was wir, glaube ich, auf unser Herz deuten dürfen, was wir auf unser Herz übernehmen dürfen, ja. Da kommen die Schriftgelehrten, ja, die religiösen Geier, von denen ich letzte Woche gesprochen habe, wo ich immer noch kein Feedback bekommen habe, ja? Ja. Alle die ganzen Leitungen jetzt, hä, was los? Ja, ja, da kommen diese religiösen Geier, diese Schriftgelehrten, ja, diese trockenen, nicht geisterfüllten Menschen, die meinen, alles besser zu wissen. Was passiert? Tumult, Streitereien, ja. Jesus kam zurück und die religiösen Geier waren mit seinen Jüngern am Streiten, richtig? Was passiert in deinem Herzen, wenn du die Dinge nicht erlebst, wovon du glaubst? Was passiert in deinem Herz? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen, wenn die Bibel sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz, Sprüche irgendwas, ja? Was passiert mit deinem Herzen? Wir sehen, was mit den Herzen der Menschen um die Jünger herum passiert ist. Sie diskutierten, sie stritten, sie versuchten Ausreden zu suchen. Was passiert mit deinem Herzen, wenn du diese Dinge nicht erlebst, wovon du überzeugt bist? Entsteht Anklage in deinem Herzen gegenüber Gott? Entstehen Zweifel gegenüber? Fängst du an, die Güte Gottes in Frage zu stellen? Fängst du an, den Vater zu kritisieren? Lass mich dir eins sagen, der humanistisch-religiöse Geist verfolgt ein Ziel, und zwar immer in Diskussion zu führen. Immer alles in Frage zu stellen, was geistig ist und was nicht erlebt wird. Das ist das Ziel des religiösen humanistischen Geistes. Ja, menschliche Weisheit, religiös-humanistischer Geist, ist nichts anderes als menschliche Weisheit, versucht immer bei Misserfolgen die Kraft Gottes sofort in Frage zu stellen. Siehst du, funktioniert doch nicht. Siehst du, ne, dann die geistlichen Ausreden, dann die charismatischen Ausreden, der hatte zu wenig Glauben, die Ausreden aus den anderen Camps, Gott tut sowas nicht mehr. Das ist doch das, was hier gerade passiert. Die Jünger glauben für etwas, erleben es nicht und auf einmal Diskussion, Streitereien. Was passiert mit deinem Herzen? Es ist wichtig, dass du diese Frage für dich persönlich beantworten kannst. Was taten die Jünger? Stiegen sie ein in die Diskussion? Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber wenn du weiter liest, dann siehst du, dass die Jünger etwas anderes taten. Sie stritten nicht mit Jesus. Sie stritten nicht, wie die schriftgelehrten religiösen Geier das taten. Sondern was taten sie? Wir lesen weiter. Sie suchten die Nähe von Jesus. Sie schauten Jesus in die Augen rein und stellten ihn eine Frage. Gott, warum nicht? Siehst du den Kontrast? Die einen streiten, diskutieren, die Jünger, Gott, warum hat es nicht geklappt? Das ist ein Unterschied. Weißt du, der Geist der Kritik macht unfruchtbar, falls du das nicht wusstest. Was ist mit der Frau von David passiert? Michal oder Michael, keine Ahnung. Ja, was ist mit der Frau von Michal passiert, die David kritisiert hat, nachdem er nackig am Rumtanzen war? Ich meine, stellt euch das mal vor, nackiger Mann, ja, der nackige König David in seiner Unterhose, ja. Sie kritisiert ihn und was passiert? Sie wird unfruchtbar. Kritik führt immer in geistige Unfruchtbarkeit hinein. Dinge in Frage zu stellen aus dem kritischen Herzen führt immer in Unfruchtbarkeit hinein. Es schneidet dich ab vom Segen und vom Wirken Gottes. Diskussion, Anklage gegenüber Gott schneidet dich immer vom Fluss ab. Es verpestet deine Quelle des Lebens. Was taten die Jünger? Sie schauten Jesus in die Augen rein und stellten ihm eine Frage. Sie stellten ihm eine Frage, warum? Wir dürfen unserem Vater Fragen stellen. Weißt du aber, was die Jünger gelernt hatten? Sie dürfen ihn alles fragen, aber sie müssen keine Antwort erwarten. Weißt du, es gibt ja diese Bibelstelle, ne? Er füllt uns mit dem Vernunft, mit dem Frieden, der jedes Denken übersteigt. Weißt du, wenn du diesen Frieden haben möchtest, der jeden Verstand übersteigt, dann musst du das Recht auf Verstehen aufgeben. Bill Johnson ist nicht von mir. Ja, du musst das Recht auf Verstehen aufgeben, wenn du diesen Frieden haben willst, der dein Denken übersteigt. Die Jünger schauten Jesus in die Augen, stellten ihm eine Frage, aber sie stellten keine Ansprüche, eine Antwort erhalten zu müssen. Sie waren in Frieden. Sie wussten, sie können ihren Meister alles fragen, aber sie müssen nicht unbedingt alles verstehen. Sie dürfen alles fragen, aber sie müssen nicht unbedingt auf alles eine Antwort haben. Sie schauten dem in die Augen, der all ihre Fragen beantworten kann, aber nicht muss. In vollkommenem Frieden, das Herz voller Frieden. Ich schaue dir in die Augen, ich stelle eine Frage. Du darfst mir eine Antwort geben, aber du musst nicht. Aber mein Herz bleibt in vollkommener Ruhe. Mein Herz bleibt in vollkommenem Frieden. Das ist eine Haltung, die meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr gesund ist. Die wir mehr und mehr entwickeln dürfen als Individuen, ja. Sie mussten nicht unbedingt verstehen, aber sie wollten gerne. Wir müssen nicht immer alles verstehen, aber wir können immer nach allem fragen. Wir können Fragen stellen, aber wir sollten nicht in einen kritischen Geist verfallen. Denn der Geist der Kritik führt immer in geistliche Unfruchtbarkeit hinein. Also was taten die Jünger? Sie schauten Jesus in die Augen. Nicht mit einem rebellischen Herzen wie das Volk, sondern mit einem Herzen voller Ruhe und voller Frieden. Sie schauten Jesus in die Augen, im Gegensatz zu den Schriftgelehrten nicht im Geist der Kritik. Sie schauten ihm in die Augen nicht im Geist der Anklage, sondern in der Haltung eines lernen wollen Kindes. Ja? Ich denke, das ist wichtig. Gott, warum nicht? Warum hast du das nicht getan? Kritik, Kritik, Kritik oder Gott? Ich verstehe das nicht. Warum hast du das nicht getan? Ich will das gerne verstehen. Das sind Unterschiede, die dein Outcome bestimmen, ja? Und was fanden sie in den Augen von Jesus? Eine Antwort, richtig? Jesus antwortete ihnen. Was sahen sie in den Augen von Jesus? Hoffnung. Weißt du, du findest deine ganz persönliche Antwort auf deinen gescheiterten Wasserversuchen in den Augen von Jesus. Die Frage ist, gibst du ihm den Raum, schaust du ihm in die Augen und lässt ihn deine Fragen beantworten. Vielleicht spreche ich ja heute Morgen zu jemandem. Weißt du, ich will dich ermutigen, hör auf, wegen deinen Misserfolgen deprimiert zu sein und finde eine neue Hoffnung in seinen Augen für dein Leben und für sein Wirken durch dein Leben. Weißt du, meine Frau war vor 2 Wochen ungefähr beim Frauenarzt. Ich saß im Mentoring morgens mit Katha und Chris und auf einmal schreibt mir meine Frau und sagt, ey, irgendwas stimmt nicht, das Baby ist 2,5 Wochen zu groß auf einmal, so aus dem Nichts. Und die Frauenärztin ist jetzt im Urlaub, wir müssen Zuckertest machen. Es gibt so einen kleinen Zuckertest und einen großen Zuckertest. Und dann haben wir hier beim Diabetikarzt in Euskirchen angerufen, der hatte zu, weil die waren auch im Urlaub. Da mussten wir nach Rheinbach fahren, sind da hingefahren. Die konnten uns keinen Termin für den Tag anbieten. Wir waren Donnerstag erst wieder da. Das sind 5, 6 Tage vergangen. Ich weiß nicht, wann ich bei euch war. Freitag, glaube ich. Das heißt, für Donnerstag haben wir einen Termin bekommen. Baby war 2,5 Wochen zu groß. Und es bestand der Verdacht, dass eine Diabeteserkrankung vorliegt. Und ich lese das so, während ich mit Katha und Chris im Gespräch bin. Versuche mein Mentoring möglichst professionell zu beenden. Fahr zu meiner Frau, wir fahren zum Arzt, machen alles. Und dann sind wir nach Hause gekommen. Und ich hatte Fragen an Jesus. Jesus, was ist los? Und ich habe ihm in die Augen geschaut und hab Hoffnung gesehen. Ich habe Hoffnung in seinen Augen gesehen für diese Situation. Ich bin nicht in Panik verfallen. Ich war mir überlegen, schreibe ich meinen Leitern, bitte betet. Habe mir gedacht, nein, ich habe gerade Hoffnung erlebt. Ich brauche das Gebet nicht unbedingt. Ich muss nicht so einen riesen Tamtam machen. Ich habe Ich habe Hoffnung gesehen in seinen Augen. Ich habe Frieden gesehen in seinen Augen. Und dann war Donnerstag der Zuckertest, der war negativ. Und dann lag das Baby aber noch verkehrt rum. Wir sind ja 33 plus 4 oder so sind wir heute. Und das Baby lag mit dem Kopf immer noch nach oben. Und es war schon kritisch. Ja, wenn es sich nicht langsam dreht, dann, dann wird das, wie nennt man diese Geburt? Beckenendlage, da die Frauen unter uns, Beckenendlage. Ich kenne nur Schwimmbecken, weißt du? Und da hat Mary gestern so zu der Kleinen gesagt, weil wir kriegen ja Mädchen, es wäre schön, wenn du dich langsam drehst, so ja, zu ihr gesprochen, wäre schön, wenn du dich drehst. Und dann hat sie eingeschlafen und steht auf einmal mit richtigen Schmerzen auf und wir so, okay, was ist los? Gestern Abend ins Krankenhaus gefahren, um keine Ahnung, 6 bis 8 war sie weg oder sowas. Und dann kam sie nach Hause und hat gesagt, das Baby hat sich gedreht. Lass mich dir eins sagen, du findest Hoffnung für deine Situation und Herausforderungen und Misserfolge in den Augen von Jesus Christus. Du findest seine Perspektive in seinen Augen. Du findest seine Hoffnung für deine Misserfolge in seinen Augen. Du findest die Antwort, die du brauchst, die Antwort, die du suchst in seinen Augen auf deine Fragen. Das findest du in seinen Augen. Das findest du in deinen Misserfolgen, wenn das Wasser dich nicht trägt. Ich meine, wohin hat Petrus hingeschaut, als er am Sinken war? In die Augen von Jesus, richtig? In die Augen von Jesus geschaut, hat Hoffnung gefunden und Jesus hat ihn rausgesucht. Als wir, Nami und ich durften nicht mit ins Krankenhaus gestern, als ich dann Mary abholen sollte, habe ich zu Nami gesagt, du musst keine Schuhe anziehen, habe sie auf den Boden gesetzt und auf einmal guckt sie mich voller Panik an. Also wirklich Panik, die hatte richtig Terror in ihren Augen und ich so, Nami, was ist los? Und sie hat gedacht, ich fahre ohne sie. Hat gedacht, ich fahre ohne sie Mary holen und sie muss alleine zu Hause warten mit ihren 2 Jahren, ja, 2,5. Und hatte richtig Panik. Und was habe ich gemacht? Ich habe ihr in die Augen geschaut. Hey, alles ist gut, hochgehoben, gedrückt. Das ist, wie unser Vater im Himmel ist. Das ist, wie er ist in deinen hoffnungslosen Situationen, wenn du für Dinge einstehst, wenn du nicht auf dem Wasser laufen konntest, wenn du am Sinken bist, wenn du verzweifelt bist. Gott, ich habe für 100 Kranke gebetet, keiner ist gesund geworden. Und dein Herz voller Unruhe ist, dein Herz voller Unfrieden ist, dein Herz vielleicht voll mit Zweifeln ist. Dann findest du Frieden in seinen Augen. Dann findest du Hoffnung in seinen Augen. Du findest sein Reden in seinen Augen. Er bringt dein Herz zur Ruhe, um dann beim nächsten Mal anders in die Situation reinzugehen. Weißt du, die Frage ist nicht, ob Gott dich gebrauchen will oder nicht, weil er will. Amen. Es ist eine Glaubensüberzeugung dieses Haus. Gott will jeden hier im Haus benutzen für dieses ganze übernatürliche Zeugs, was wir in der Schrift lesen. Gott will jeden benutzen, um sich in Heilung, Zeichen und Wundern zu verherrlichen. Jeden Einzelnen. Lass mich mal ein Statement machen heute Morgen. Ja, das bringe ich viel auf Reisedienst. Ja, die Zeit der großen amerikanischen Männer und Frauen Gottes ist vorbei, die in Afrika ihren Dienst tun, ja. Lass mich was deklarieren. Die ganzen Dinos sterben gerade, ja. Reinhard Bonnke ist gestorben, ja. Und ich glaube, es ist Zeit für den Leib. Ich glaube wirklich, dass es Zeit ist für den Leib. Die Zeit der großen Männer, Frauen Gottes ist vorbei. Es ist Zeit für den Leib. Weißt du, der Dienst von Zeichen, Heilung, Wundern gehört exklusiv dem gesamten Leib Christi. Er gehört dir und er gehört mir, er gehört unseren Kindern, unseren Jugendlichen, er gehört den Alten und den Jungen, den Starken und den Schwachen. Es ist Zeit für den Leib. Weißt du, ich habe so gestern, heute Morgen habe ich gestern, oder gestern Abend habe ich nochmal drüber nachgedacht, als Jesus kam und zu seinen Jüngern gesagt hat, zieht aus, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, treibt Dämonen aus, reinigt Aussätzige. Die Jünger haben wahrscheinlich ins Alte Testament reingeschaut und haben sich gedacht, gibt's nicht. Gibt's nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, weißt du, dieser Dienst, dieser übernatürliche Dienst, der war nur den Propheten und ausgewählten Männern und Frauen Gottes im Alten Testament vorgesehen, richtig? Es war nicht für den Leib zugänglich. Es war der gesalbte Elia, der gesalbte Jeremia, der gesalbte Jesaja. Und deswegen haben die doch in dieser Erwartungshaltung gelebt, der Geist Elias kommt bald wieder, der Geist von Jeremia kommt wieder. Weil dieser Dienst im Alten Testament exklusiv einzelnen Männern und Frauen gehört hat, über die Jahrzehnte hinweg, einzelnen Leuten. Und jetzt kommt Jesus und sie warten auf den Geist von Daniel, sie warten auf den Geist von Jeremia und Jesus sagt, hey, stoppt, hört auf diese komischen Geister zu warten. empfangt mein Geist und geht und macht diesen übernatürlichen Dienst. Jesus hat eine komplett neue Ära eingeläutet. Weg von den Special Gesalbten hin zum Leib. Hin zu dir und mir, hin zu ganz normalen Christen, hin zu ganz normalen Gläubigen, hin zu ganz normalen Menschen. Du bist zu diesen Diensten, zu diesen Dingen berufen, weißt du, es ist dein Ding. Heißt Jeremia 8,18, ich liebe diese Stelle, da heißt es, da sagt es Jeremia, der das sagt, aber es ist eigentlich Jesus durch Jeremia. Also Jesus sagt in Jeremia 8,18, siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und zu Wundern. Was sagt Jesus? Ich und die Kinder, die du mir gegeben hast, wo sind die Kinder Gottes? Darf ich mal eine Hand sehen heute Morgen? Siehe, ich und die Kinder, bist du ein Kind Gottes? Ja, sagst du, aber Vater, ja, hast du den Heiligen Geist in dir, dann bist du ein Kind Gottes? Wir sind zu Zeichen und Wundern gemacht worden. Du bist dazu berufen, in diesem Leben von Zeichen und Wundern, vom Wirken Gottes zu leben. Weißt du, Gott will dich gebrauchen. Der Vater hat etwas mit dir vor. Der Vater hat etwas mit dir vor. Und die Frage ist, ne, die ich jetzt schon 50.000 Mal gestellt habe, was machst du mit negativen Erfolgen? Misserfolgen, negativen Erfolgen gibt es nicht, Misserfolgen. Misserfolgen, was machst du? Hörst du auf oder bleibst du dran? Wenn du ein Risiko eingehst und es nicht erlebst, bleibst du dran oder hörst du auf? Es ist dein Erbe. Es gehört zu dir, es ist ein Teil von dir, du darfst, Gott hat dich berufen, aber was machst du, wenn du das nicht erlebst? Weißt du, lass nicht Enttäuschung zu, dein Herz einzugeben, lass nicht Misserfolge die lauteste Stimme in deinem Leben sein, sondern sei lieber wie die Jünger von Jesus, die ihn die lauteste Stimme in ihrem Leben sein lassen, die seine Nähe suchen, die in seine Augen schauen und seine Augen ihre Umstände bestimmen lassen. Lass ihn allein dein Herz bestimmen. Lass ihn allein das bestimmen. Ich bin voll raus aus meinem Konzept. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ist egal. Ich gucke einfach mal, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Sonst können wir auch gleich Schluss machen. Lass seine Stimme die lauteste Stimme in deinem Leben sein. Ja, hier ist noch ein guter Punkt. Wir hatten jetzt eine Woche lang Schwimmkurs mit Nami in Bad Münstereifel. Wir hatten sie damals im Schwimmkurs vor Corona. Es gab ja noch diese Zeit vor Corona. Ich weiß nicht, ob die euch noch so präsent ist, aber ich sehne diese Zeit herbei. Aber vor Corona hatten wir einen Schwimmkurs gebucht. Der ist dann wegen Corona ausgefallen und dann hat der Schwimmkurs gesagt, okay, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, in den Ferien von 8 Uhr bis 8.45 Uhr schwimmen zu gehen. Das heißt, wir sind jetzt jeden Morgen diese Woche 6.30 Uhr aufgestanden. Das ist nicht meine natürliche Aufstehzeit, ja, die ist weiter hinten, wenn es zweistellig wird, ja. Auf jeden Fall, lacht der Sven, Sven fühlt mit mir. Auf jeden Fall sind wir aufgestanden, in den Schwimmkurs gefahren, zweimal ich, zweimal Mary. Den Donnerstag musste ich zum Diabetesarzt, das ging dann nicht. Und mir ist so eine Sache, musste ich schmunzeln, als ich die Predigt vorbereitet hat, ja. Das Training war, dass die Babys anfangen zu tauchen, ja. Und wir waren im Urlaub in der Türkei im Sommer und Nami ist tauchen gegangen ohne Ende, ja. Die hatte keine Furcht mehr. Einmal, ich lag auf der Liege, ist ins Wasser reingesprungen ohne Schwimmflügel. Mary war ganz weit weg. Ich habe mein Handy weggeschmissen, um sie aus dem Wasser zu fischen, ja. Display ist gerissen. Ich so, danke Nami, love you. Auf jeden Fall. Aber die war richtig furchtlos, ja. Und jetzt ist ja schon eine Weile her, der Sommer, und wir waren in einem Schwimmkurs und sie hatte wieder ein bisschen Angst vorm Wasser. Und ich denke mir so, Grenzen sind da, um gesprengt zu werden. Ja, Nami, du willst nicht tauchen, kein Problem, ich helfe dir. Losgelassen. Ja, Grenzen erweitern, ja, es ist gut, ja, sie lernt was fürs Leben, ja, so Risiken eingehen, ja. Du kannst meine Erziehung gerne in Frage stellen, aber sie ist furchtlos in vielerlei Hinsicht, ja. Auf jeden Fall, jedes Mal, wenn ich sie dann rausgeholt habe, hat sie panisch mich angeguckt. Ja, ich bin Sozialpädagoge, alles gut. Da war eine Schwimmlehrerin, keine Kindeswohlgefährdung, alles perfekt, ja. War auf Anleitung der Schwimmlehrerin, ja. Sie hat mich panisch angeschaut und wollte direkt in meinen Arm. Und ich musste so schmunzeln, als Petrus am Sinken war, ne, hat er wahrscheinlich auch Jesus in die Augen geschaut, wie Nami, ja, nur ein bisschen größer, ein bisschen behaarter, ein bisschen schwerer, ein bisschen stinkiger vielleicht, ich weiß es nicht. Und schaut Jesus in die Augen und Jesus zieht ihn da raus. Und als ich das nochmal so ein bisschen für mich so da reingegangen bin, drüber nachgedacht habe, so, ich meine, das Sinken steht ja für einen Misserfolg, richtig? Ne, der ist ja gesunken und es war ein Misserfolg. Und das Ziel von Misserfolgen ist eigentlich die Frage, also oder nennen wir es, versuchen wir es mal anders. Misserfolge haben das Potenzial, dich zu töten, geistig gesehen. Weißt du, wenn Petrus untergegangen wäre, dann wäre er tot gewesen auf natürlicher Ding, ja. Aber ich glaube, dass man das so ein bisschen metaphorisch deuten kann, ja. Wenn du einen Misserfolg erlebst und es persönlich nicht schaffst, aus diesem Misserfolg rauszukommen, indem du in die Augen von Jesus schaust und neue Hoffnung für dein Leben findest, dann tötet es dich geistig gesehen. Weil was machst du? Du lässt deinen Misserfolg, dein Glauben bestimmen. Du lässt diesen Misserfolg zu, das nächste Mal, wenn du in der Situation bist, deine Entscheidung zu beeinflussen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einen Lebensstil kultivieren, der ihm in die Augen schaut. Weißt du, Enttäuschung sollte nicht in unsere Herzen hinein. Weißt du, ich habe mal so ein Beispiel gelesen und ich fand das ziemlich ansprechend. Ich fand, das passt richtig gut zur Enttäuschung. Ja, ich bin jetzt kein Bauer, ja, aber mein großer Traum, Rolf, ne, ich schau dich an, ich will mal ein Lamm töten, ja, so und dann enthäuten und grillen und essen, weil ich liebe Fleisch und ich will authentisch sein. Wenn ich Fleisch esse, will ich ja in der Lage sein, so ein Tier zu schlachten, ja, sonst bin ich ja voll der Lappen, ja, ich will kein Lappen sein, ja, sonst müsste ich ja Veganer werden und ich esse nicht so gerne von Bäumen. Ja. Auf jeden Fall habe ich was gelesen, was ich total krass fand. Ja, irgendwie so Schafhirten und Schafzüchter, die wollen den Schwanz oft abhaben vom Schaf. Ja, die wollen das abhaben. Ich weiß nicht, ob das einen Geruch entwickelt, der nicht angenehm ist oder irgendwie sowas. Und was die machen ist, die nehmen so ein Gummi, so eine Art Gummi und binden das ganz, 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 ganz fest um den Schwanz herum. Und am Schwanzende entwickelt sich so ein Gift. Und das geht dann durch den Schwanz und das führt dann irgendwann dazu, dass der Schwanz abfällt. Ja, der fällt dann von selbst ab, ohne abschneiden zu müssen. Aber das Problem ist, wenn dieses Gummi sich löst, also wenn das reißt, dann geht das gesamte Gift, was sich dann im Schwanz entwickelt hat, geht in den Körper von dem Lamm hinein und das Lamm stirbt. Und ich dachte mir so, boah, das ist genau das, was Enttäuschung tut. Das ist genau das, was Enttäuschung tut. Wenn wir Enttäuschung in unserem Herzen wachsen lassen und diese Enttäuschung nicht in den Augen von Jesus konfrontiert sehen, dann tötet es uns von innen heraus. Es tötet uns geistig gesehen. Es macht uns unfruchtbar. Es zieht das geistige Leben hinaus. Es nimmt alles weg, was voller Leben sein sollte, wo wir überfließen sollten. Ne, und da sind wir wieder, ne, mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn was fließt aus deinem Herzen? Ströme des Lebens, richtig? Das Leben Gottes fließt aus deinem Herzen. Aber wenn dein Herz hart ist, voller Enttäuschung ist, voller Zweifel ist, voller Anklage ist, voller Kritik ist, was fließt aus deinem Herzen? Nichts, weil der Brunnen ist dicht. Der Brunnen ist dicht. Es gibt ja im Alten Testament gibt es ja diese Brunnen immer wieder, von denen wir lesen, ja. Da hat der Isaak den Brunnen gegraben und dann kamen die Leute und haben Steine reingeworfen, wieder die Philister oder wer das waren, und dann wurden die alten Brunnen wieder ausgegraben. Und ich finde, das ist ein richtig gutes Bild auf unser Herz. Weißt du, wofür ist ein Brunnen da? Wasser, Leben. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Unser Herz soll überfließen vom Strom des Lebens Gottes. Aber wenn diese Steine der Kritik in unser Herz kommen, wenn diese negativen Misserfolge reinkommen und wir das nicht in den Augen von Jesus behoben sehen, wenn diese Kritik, Anklage, Enttäuschung in unser Herz kommt, dann versiegt der Brunnen, dann versiegt der Brunnen, ja. Dann ist kein Zugang mehr zu dieser Quelle des Lebens. Was dürfen wir lernen zu tun? In die Augen von Jesus zu schauen und ihn diese Steine der Anklage aus unserem Herz nehmen zu lassen, diese Steine der Verdammnis aus unserem Herz nehmen zu lassen, diese Steine der Enttäuschung aus unserem Herz nehmen zu lassen. Nicht wie die Schriftgelehrten zu sein, die ständig diskutieren wollen, bla 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 bla. Sondern eine Tugend zu entwickeln wie die Jünger von Jesus. Jesus, ich verstehe das nicht, ich kann das nicht erklären. Ich halte diese Spannung aus, ich muss nicht unbedingt eine Antwort haben, aber ich hätte sie trotzdem gerne. Ich umarme dieses mystische Nichtwissen. Ich umarme diesen Umstand des Nichtwissens müssen. Ich halte diese Spannung aus. Und ich schaue dir in die Augen. Ich schaue dir in die Augen, um neue Hoffnung zu finden für mein Leben, wenn ich das nächste Mal in dieser Situation bin. Ich denke, das ist so wichtig. Weißt du, ich habe schon auch für einige tote Menschen schon gebetet, wirklich jetzt, für tote Menschen, nicht Vögel, 3-4 Stück oder sowas. Die sind alle tot geblieben. Weißt du, ich habe schon für viele Leute gebetet, die sind krank geblieben. Was mache ich? Ich gehe zu Jesus in meine Kammer, ich mache die Tür hinter mir zu. Ich gehe vor mir auf die Knie, ich schaue Jesus in die Augen. Und ich sage, Jesus, ich weiß nicht warum, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht erklären, ich will es gar nicht erklären. Aber ich will sehen, wie wenn ich das nächste Mal für diese Person bete, wie ich das nächste Mal für diesen Umstand bete, dass das, wovon ich überzeugt bin, dass das passiert. Und ich komme mit einer frischen Perspektive raus. Ich komme mit einer neuen Hoffnung. Ich komme mit einer anderen Sichtweise heraus. Und die ist wichtig, wenn wir diese Wunder erleben wollen. Weißt du, du kannst nicht für einen Tauben gebetet haben und mit derselben Frustration und Enttäuschung zum nächsten Tauben gehen und beten und erwarten, dass er gesund wird. Du kannst nicht aus dieser ersten negativen Erfahrung heraus beten für die Person. Es ist wichtig, dass du seine Hoffnung, seine Sichtweise für die Umstände hast. Und die findest du nicht in den negativen Erfahrungen. Die findest du nicht in den Misserfolgen. Die findest du nur in seinen Augen. Das ist, glaube ich, etwas, was Gott heute Morgen tun wollte. Also als ich mich vorbereitet habe, die ganze Woche, Gott, was willst du tun, was willst du sagen? Schon leicht Stress bekommen. So, ich hatte das Gefühl, dass einfach der Vater nur zu mir gesagt hat, er will eine neue Hoffnung in unseren Herzen entflammen. Für eine neue Hoffnung. Ich glaube, ich spreche zu vielen. Also ich spreche auch zu mir persönlich. Ne? So für einiges gebetet, was nicht passiert ist. Für viele Leute gebetet, die gestorben sind. Für viele Leute gebetet, die krank geblieben sind. Auch viele tolle Sachen erlebt. Es ist nicht nur so, dass ich nichts erlebe, was ich glaube. Aber ich will mehr von dem erleben. Da glaube ich, dass Gott einfach heute Morgen eine neue Hoffnung, eine neue Perspektive freisetzen möchte. Wenn du willst, dann steh doch mal auf. Wir machen ein paar Minuten früher Schluss. Zeit ist weit vorangeschritten. Die Futuristen denken sich so, der Herr kommt bald wieder. Die Präteristen auch, aber auf eine andere Art und Weise. Aber anderes Thema. Vielleicht legst du mal deine Hand auf deinen Brustkorb. Und ich bete einfach mal kurz und dann darfst du auch dein eigenes Gebet sprechen. Wir machen die Musik gleich ein bisschen lauter. Da kannst du diesen Austausch mit Gott gehen heute Morgen. Jesus, ich danke dir für uns als Gemeinde, Jesus. Ich danke dir für jeden, der heute Morgen zugeschaut hat über den Stream, für jeden, der das gehört hat, für jeden, der es hören wird noch, Jesus. Und ich danke dir, Vater, dass du ein hoffnungsvoller Gott bist, wie wir heute Morgen gehört haben von Becky, Jesus. Du bist ein hoffnungsvoller Gott, der will, dass wir in Hoffnung überfließen, Jesus. Wir wollen heute Morgen eine neue Hoffnung für dein Wirken in unserem Leben haben, Jesus. Jesus, wir beten, Vater, dass du alles aus unseren Herzen jetzt nimmst, was irgendwie mit Enttäuschung zu tun hat, Jesus, was abgefärbt hat wegen unseren Misserfolgen, überall, wo Zweifel reingekommen ist, Jesus. Wir sagen erst einmal, es tut uns leid, Jesus. Wir konfrontieren das, Jesus. Wir sagen, wir wollen das nicht in unserem Herzen haben. Und ich bete, Vater, dass du das jetzt ersetzt mit deiner Hoffnung, Jesus. Mit deiner Hoffnung, dass du jetzt kommst, Jesus, und diese Steine einfach aus unseren Herzen gräbst, Jesus, dass du sie rausnimmst aus unseren Herzen, Jesus. Jesus, ich will über jeden heute Morgen aussprechen, Jesus, du wirst bekannt sein für Heilung, du wirst bekannt sein für Zeichen und Wunder, du wirst bekannt sein für das Wirken Gottes durch dein Leben. Ich spreche das über jeden aus heute Morgen. Wir werden bekannt sein, Jesus. Wir werden bekannt sein für die krassesten Wunder, Jesus, für die gewaltigsten Dinge. Wir werden bekannt sein dafür, Jesus, dass für enttäuschungsloses Leben, Jesus, wir lassen uns nicht enttäuschen, Jesus. Wir werden nicht enttäuscht, Jesus. Wir sind nicht wie diese Schriftgelehrten, die diskutieren, Jesus. Sondern wir wollen wie deine Jünger sein, die in deine Augen schauen, Jesus. Danke, Vater. Danke, Geist Gottes. Danke, Vater. Vielleicht kommst du einfach mal selbst noch in diesen Austausch mit Jesus hinein und dann beten wir noch für ein paar Sachen. Aber schau einfach Jesus in die Augen. Lass ihn einfach mal kurz zu deinem Herzen sprechen heute Morgen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr. Danke für neue Hoffnung, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich hatte den Eindruck, als ich mich heute Morgen, als wir oben am Beten waren, dass jemand hier ist mit Schmerz am linken Handgelenk. Gibt es jemanden hier mit Schmerz am linken Handgelenk? Da, die Dame. Du auch? Nein. Noch jemand mit Schmerz am linken Handgelenk? Vielleicht strecken wir mal unsere Hand aus, machen wir irgendwas, was wehtut. Dann beten wir einfach mal unser schärfstes Gebet. Jesus, wir danken dir für deine Kraft jetzt, Herr. Ich danke dir für deine Power, die jetzt fließt, Jesus. Wir danken dir für deine Herrlichkeit jetzt. Wir befehlen, dass dieses Handgelenk unter deine Ordnung kommt, in Jesu Namen. In deinem Namen, Vater, danken wir dir für ein Wunder, in Jesu Namen. Amen. Sonst noch jemand hier mit Schmerzen, irgendwas? Da noch die Dame. Sonst noch jemand? Einfach mal die Hand hoch. Machen hier unsere besten Corona-Gebete. Hier sind drei Damen da, der Herr. Noch jemand? So, dann heben, strecken wir mal unsere Hände aus. Vielleicht hebt ihr mal eure Hände hoch, die ihr gerade Gebet braucht. Und wir strecken alle unsere Hände aus. Ja. Ich hoffe, ihr habt eure Hände desinfiziert beim Reinkommen, ja? Jesus, wir danken dir für Heilung heute Morgen, Jesus. Wir danken dir für deine Kraft, Jesus. Wir danken dir für deinen Durchbruch jetzt, Jesus. Wir erklären Gesundheit in jeden Körper hinein, Jesus. Wir erklären Gesundheit in jede Seele, Gesundheit in jede Psyche hinein, Jesus. Wir sagen, dein Kreuz ist genug, Jesus. Dein Kreuz ist genug, Jesus. Du hast uns am Kreuz gesund gemacht, Jesus. Und wir empfangen diese Realität jetzt für unseren Körper, für unsere Seele, für unseren Geist, Jesus, auch für jeden, der zuschaut. In Jesu Namen erklären wir Heilung über unsere Pastor in Jesu Namen. Danke, Vater. In Jesu Namen, Vater, danken wir für Heilung heute Morgen. In Jesu Namen, lasst uns mal Jesus einen dicken Applaus geben. So, ihr könnt das mal abchecken, wenn ihr eine Veränderung spürt, dann dürft ihr das gerne irgendjemand von uns am Ende sagen. Ich glaube, die Becky will noch was sagen, ja? Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Hat mir Spaß gemacht mit euch heute Morgen und dann Becky.